Sie hören den Kurier.
Freitag, 15. Jänner, hallo aus unserem Podcast-Studio in der Wiener Maria-Hilfer-Straße, dem Pots & Bowls. Richard Grasl ist für euch heute am Mikrofon. Und heute Vormittag war Peter Hacker bei uns, der Wiener Gesundheitsstadtrat, immer für eine aufregende Aussage gut. Auch bei uns hat er heute nicht damit gespart.
Ich finde es nicht notwendig, dass es den Lockdown weitergibt. Wir sehen in Wien, aber auch in einigen Bezirken rund um Wien, dass wir überall eine ganz andere Situation haben als in anderen Bundesländern. Also ist schon ganz klar, dass dort andere Maßnahmen stattfinden müssen, als wie sie bei uns stattfinden müssen.
Sie hören gleich das gesamte Interview mit Peter Hacker im Verlauf dieses Podcasts. Aber zuerst zur Frage, wie es mit unserem Leben in den nächsten Wochen weitergeht. Heute Abend treffen sich die Vertreter der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten und dann könnte es mehr Klarheit geben. Zu Redaktionsschluss heute Nachmittag dürfte sich Folgendes abzeichnen. Gastronomie und Hotels bleiben zu. Der Handel darf unter strengen Sicherheitsvorkehrungen aufsperren. Allerdings gilt eine Pflicht, FFP2-Masken zu tragen. Schulen öffnen im Schichtbetrieb, körpernahe Dienstleistungen wie Friseure dürfen ebenfalls aufsperren. Aber wie lange das alles kommen wird, ist völlig unklar. Hinter der Hand und etwas humorvoll hat ein Kollege heute in der Redaktion zu mir gesagt, einmal zum Friseur gehen, einmal kurz die Klassenkollegen treffen und dann ist eh wieder alles zu. Denn wenn man sich europaweit umblickt, wird aufgrund der neuen Virusmutation eher verschärft als gelockert. Und auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat heute Vormittag damit gerechnet, dass es eher zu Verschärfungen als zu Lockerungen kommt. Doch was sagt sein Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker dazu? Mein Kollege Josef Gebhardt hat heute mit ihm ein ausführliches Interview dazu geführt.
Guten Tag, Herr Stadtrat.
Schönen guten Tag.
Herr Stadtrat, vor ungefähr 3 Monaten, Anfang Oktober, sind wir auch hier gesessen bei einem Interview. Damals haben Sie gesagt, ein zweiter Lockdown wird nicht notwendig sein, weil man mittlerweile weiß, wie man mit dem Virus umzugehen hat. Aktuell sind wir mitten im dritten Lockdown. Wirklich gut gealtert ist diese Prognose nicht, oder?
Naja, das liegt daran, dass wir diese Entscheidung nicht als Bundeshauptstadt treffen können, sondern abhängig sind von den Entscheidungen der Bundesregierung. Jetzt ist Wien zum 4. Mal hintereinander nach den Spielregeln der Corona-Kommission eigentlich schon wieder im orangen Bereich. Trotzdem hat der Bund beschlossen, er möchte nur österreichweit die Ampel schalten, was entgegen der Vereinbarung zur Corona-Kommission ist. Aber am Ende des Tages muss ich das auch zur Kenntnis nehmen. Bin nicht Teil der Bundesregierung, bin Teil der Wiener Stadtregierung.
In den nächsten Stunden wird diskutiert, wie es mit dem Lockdown weitergehen soll. Es könnte eine Verlängerung kommen, wenn auch mit leichten Lockerungen. So klar ist das noch nicht. Würden Sie das gut finden, also wenn jetzt also der Lockdown weitergeht?
Nein, ich finde es nicht notwendig, dass es den Lockdown weitergibt. Ich meine, wir sehen in Wien, aber auch in einigen Bezirken rund um Wien, vor allem im Norden und weiter hinauf in den Nordwesten von Wien, sehen wir auch in den niederösterreichischen Bezirken, dass wir überall eine ganz andere Situation haben als in anderen Bundesländern. Vor allem Salzburg, Kärnten hat eine völlig andere Situation. Da gibt es Bezirke, die sind noch immer in einer Positivrate, in der wir in Wien überhaupt niemals gewesen sind, auch nicht im November. Also ist schon ganz klar, dass dort andere Maßnahmen stattfinden müssen, als wie sie bei uns stattfinden müssen. Die Bevölkerung in Wien, kann ich nur beurteilen, ist extrem diszipliniert. Alle haben verstanden, dass die Maßnahmen notwendig sind und das über einen langen Zeitraum. Auch der befürchtete Peak zu den Weihnachtsfeiertagen hat nicht stattgefunden. Wir haben keinen Anstieg gesehen nach den Feiertagen. Haben keinen Anstieg gesehen zwischen den Feiertagen zum Silvester hin. Wir sind in einer permanent stabilen Situation, heute wieder unter 300 bei den tagesaktuellen Zahlen. Also das heißt sogar wieder ein bisschen rückläufig zu den letzten Tagen, aber das schwankt immer ein bisschen. Aber wir sind auf jeden Fall in einer sehr stabilen Situation mit sehr klaren Werten. Unsere Aufklärungsquote ist in der Zwischenzeit extrem hoch. Wir sind auf weit über 60%, gestern vorgelegt 66% in der Corona-Kommission. Und ich bin der Meinung, wir können ja nicht nur den Virus als solches betrachten, sondern sind schon auch verpflichtet, das Wirtschaftsleben im Auge zu haben. Wir haben in der Zwischenzeit die Arbeitslosigkeit in Österreich um 25% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wir haben irrsinnig viele Leute in Kurzarbeit. Wir wissen, dass viele Wirtschaftsbetriebe wirklich in einer schwierigen finanziellen Situation sind. Es wird Zeit, dass die Wirtschaft wieder aufgesperrt wird.
Aber was könnte das konkret heißen für Wien? Also was soll aufmachen, was soll zubleiben, wenn es nach Ihnen geht?
Also je nachdem, wie räumig geschalten wird. Wien alleine, wenn Wien alleine geschalten wird und Niederösterreich nicht geschalten wird, dann kann man sicherlich nicht große Handelsbetriebe öffnen. Man kann sicher kein Bauhaus öffnen, man kann sicher keinen Möbelmarkt öffnen, man kann sicher große Einkaufszentren vollkommen öffnen, weil sonst haben wir sofort alle Bewohner aus Niederösterreich in Wien und genau den gegenteiligen Effekt. Aber der kleine Schuster, der Friseur, von mir aus das Nagelstudio, der Installateur, alle diese kleinen Betriebe in Wien, der Schneider, der Sockenverkäufer, der Krawattenverkäufer, die kleinen Dienstleistungsbereiche, die können meiner Meinung nach wieder öffnen. Alles mit Hirn, nichts ohne Maß und Ziel, alles mit Hirn, aber es ist möglich. Es muss auch möglich sein, wieder zu zweit am Tennisplatz zu stehen. Das sage ich als Nicht-Tennisspieler, damit es kein Missverständnis gibt. Es muss möglich sein, wieder ins Schwimmbad zu gehen. Es muss möglich sein, dass die Kinder wieder auf den Sportplatz gehen und dort herumrennen können. Also es gibt ganz viele Bereiche. Es muss auch möglich sein, in ein Museum zu gehen. Es muss möglich sein, mit dem richtigen Abstand, mit einer entsprechend geringeren Beteiligung auch wieder in ein Theater zu gehen. Es muss möglich sein, in ein Fußballstadion zu gehen. Alles, wie gesagt, mit Hirn, damit wir uns nicht missverstehen. Ich bin nicht dafür, dass wir sozusagen die Oper wieder vollstopfen können oder das Burgtheater wieder vollstopfen können. Undenkbar. Aber mit einem entsprechenden Abstand, mit einem entsprechenden Präventionskonzept, mit einer guten Zugangs- und Abgangssituation und Logik, und die gibt es ja, die liegt ja am Tisch. Kulturbetriebe haben das ja schon längst auf den Tisch gelegt. Das Gleiche für den Sportbereich. Also ich sehe überhaupt gar keinen Grund, warum es nicht möglich ist, mit Hirn, Stück für Stück, Schritt für Schritt, jetzt wieder das Leben zu eröffnen.
Und das Ganze ab 25. schon, wenn es nach hinten geht.
Ja, selbstverständlich. Ich bin auch der Meinung, dass die Schulen wieder geöffnet können. Wir verwehren unseren Kindern die Schulausbildung. Das ist ja völlig absurd. Die Lehrlinge sind teilweise seit vielen Monaten ohne Lehrplatz, weil ihre Betriebe geschlossen haben. Wir richten dann einen Schaden an, den wir nie mehr wieder aufholen können. Und das ist einfach nicht notwendig. Wie gesagt, mit Hirn, mit Maß und Ziel ist es möglich. Die Bevölkerung hat es verstanden, was die Spielregeln sind. Aber ich bin der Meinung, wir brauchen auch Nachvollziehbarkeit. Und es ist einfach nicht nachvollziehbar, wenn sich eine Bevölkerung einer Stadt, plus die umliegenden Bezirke gehören dazu, darf man nie vergessen, monatelang an die Spielregeln und Empfehlungen halten, die entsprechenden Epidemiewerte auch dafür sprechen, dass das gut so stattfindet. Und der Effekt ist, dass es völlig wurscht ist, nur damit man weiterhin in Salzburg Skifahren kann. Versteht kein Mensch.
Aber jetzt sind wir mit einer Virusmutation konfrontiert, die sich rasant verbreitet. In Deutschland beispielsweise überlegt man aktuell gerade, ob man jetzt also noch schärfere Maßnahmen ergreift, also beispielsweise richtige Ausgangsbeschränkungen. Sie hingegen sprechen hier von Lockerungen. Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig angesichts der aktuellen Situation?
Das ist überhaupt nicht leichtsinnig und wir können uns nicht nur die theoretische Debatte in anderen Ländern anschauen, sondern schon das, was auch faktisch stattfindet. Und in Deutschland gibt es eine Debatte, die von der Bundeskanzlerin geführt wird. Und wenn man es dann genauer hinschaut, sieht man, dass die Regulierungen die Bundesländer machen und nicht die Bundesregierung in Deutschland. Erst jetzt vor kurzem gab es eine Einigung in Deutschland. Und diese Einigung in Deutschland zwischen Bundesregierung und den Bundesländern hat nicht einmal 24 Stunden gehalten, weil aus den gleichen Überlegungen, wie ich sie formuliere, die deutschen Bundesländer auch sagen, wir können nicht unsere Bevölkerung monatelang wegsperren. Und ich sage es noch einmal, wenn wir der Meinung sind, diese Mutation ist so gefährlich, dass das Land in den vollkommenen Erdloch-Lockdown gehen muss, dann gibt es überhaupt kein Argument, auch nur einen einzigen Skilift in diesem Land zu betreiben. Es kann nicht sein, dass wir Skirennen aus der Schweiz übernehmen, mit dem selbstverständlichsten Selbstverständnis, dass man sich überhaupt nur vorstellen kann, sagen, ja, ist überhaupt kein Problem, in Österreich Skirennen zu machen. Und gleichzeitig sagen wir, der Virus für den vierten und so weiter ist so gefährlich, dass wir jetzt weiterhin einen Lockdown machen, obwohl die Fakten, die epidemiologischen Fakten im Augenblick nicht dafür sprechen. Es wird schon so sein, dass diese Mutation da ist. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie schon seit vielen Wochen da ist. Aber es hat die AGES leider verschlafen, die entsprechenden Sequenzierungen zu machen. Einer der vielen Punkte, wo ich einfach überhaupt nicht verstehe, wie da diese Bundeseinrichtungen dahin dümpeln. England macht Sequenzierungen seit dem Beginn des vergangenen Jahres. Wir haben, glaube ich, jetzt innerhalb von 2 Monaten 4 Sequenzierungen gemacht. Das versteht überhaupt kein Mensch. Ich persönlich, wie gesagt, gehe davon aus, dass diese Mutation, wie viele, viele andere auch, wir wissen, dass dieser Virus permanent mutiert, in der Zwischenzeit sind 30.000, 40.000 verschiedene Mutationen des Virus sequenziert worden. Also wer es ein bisschen auskennt, weiß, dass eine Grundeigenschaft eines Virus ist, dass er sich verändert, dass er sich an die Umgebung, an die Situation jeweils anpasst. Und da spricht man dann von einer Mutation. Also es ist überhaupt nicht überraschend, wenn jetzt die Feststellung kommt, dass dieser Virus nicht auf der Insel alleine ist. Der kam auch gar nicht von der Insel, sondern die Briten haben als erstes ihn entdeckt. Aber sie haben ihn weder erfunden, noch ist er dort entstanden.
Jetzt hat der Rettungskommandant Freudig gestern in Interviews gesagt, Ziel wäre es, die 7-Tage-Inzidenz auf 25 zu senken. Also zur Erklärung, Wien ist derzeit bei ungefähr 130. Hat er dann Unrecht dieser Forderung?
Ich schätze den Rettungskommandanten des Roten Kreuzes außerordentlich, aber ich wusste nicht, dass er auch Infektiologe und Mikrobiologe ist und er ist auch kein Gesundheitspolitiker. Also ehrlich gesagt, ich schätze diese Aussage nicht sehr. Ich bin der Meinung, dass er sie in diesem Feld besser verschweigen sollte.
Aktuell haben die Massenimpfungen im Wiener Messezentrum gestartet. Trotzdem sind erst einige tausend Menschen in Wien geimpft. Wer ist verantwortlich dafür, dass es so schleppend vorangeht, vor allem im Vergleich mit Ländern wie Großbritannien, USA, Israel?
Wir haben eine ganz klare Aufgabenteilung und die haben wir Länder dem Bund auch vorgeschlagen, weil vorher war ja ziemliches Chaos am Beginn des Impfens, ehrlich gesagt. Wer ist für was zuständig? Wir haben dem Bund vorgeschlagen, dass wir als Länder uns kümmern um die Organisation der Verteilung des Impfstoffes, der vom Bund besorgt wird. Sie wissen, es gibt eine europäische Einigung mit allen Pharmabetrieben, die Impfstoffe erzeugen, dass europaweit einheitlich eingekauft wird und dieser europaweite Einkauf dann aufgeteilt wird auf die einzelnen Nationalstaaten. Warum manche europäischen Länder mehr Impfstoff haben als wie Österreich, kann ich Ihnen nicht beantworten, aber ich bin auf die Antwort des Gesundheitsministers, der das alles verhandelt hat, durchaus sehr neugierig, genauso wie Sie. Ich gebe Ihnen recht, es ist ein bisschen ein Jammer, vor allem angesichts des PR-Wirbels, der gemacht wird von der Bundesregierung, dass im Vergleich zu dem PR-Wirbel die tatsächliche Umsetzung eher bescheiden ist. Und mir tut es auch sehr weh, dass wir heute eine Impfstraße eröffnet haben in der Messehalle, wo wir in 4 Tagen 11.000 Impfungen durchführen werden, wo innerhalb von wenigen Stunden alle 11.000 Impftermine ausgebucht waren. Und am Montag müssen wir am Abend wieder zusperren und können es nicht weiter betreiben, weil schlicht und einfach diese Regierung zu wenig Impfstoff besorgt hat. Es tut mir wirklich weh. Es ist aber leider nicht möglich, im Augenblick Impfstoff zu bekommen, weil es eine klare Vereinbarung gibt, dass die Firmen nichts an Dritte verkaufen außerhalb der Europäischen Union. Also muss man sich dann eben anstrengen, dass man sagt, man hätte gerne vom ersten Impfstoff mehr, als wir offensichtlich bestellt haben.
Was auffällt, ist, dass die Impfbereitschaft ausgerechnet beim Pflegepersonal relativ überschaubar ist. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach und was wollen Sie dagegen unternehmen?
Ja, es ist am Anfang, sind da so Umfragen gemacht worden zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Experte sagen konnte, was steht denn wirklich in den wissenschaftlichen Dokumentationen über diese Impfstoffe, weil sie eben noch nicht publiziert waren. Und ich denke, das wird sich jetzt radikal rasch ändern. Ich teile hier nicht den Pessimismus, sondern ich erlebe einfach, dass es ganz anders ist, wenn es dann wirklich darum geht, sich impfen zu lassen oder nicht. Wir haben in Wien das erste Spital zum ersten Hälfte alle Mitarbeiter durchgeimpft. 95% der Ärztinnen und Ärzte sind dort bereits geimpft. Auch beim Pflegepersonal sehen wir bis zu 70-80% Impfbereitschaft. Also im Augenblick gibt es da, glaube ich, mehr Unkenrufe als wie dann die tatsächliche reale Situation, wenn es dann darum geht, sich zu entscheiden. Dass Pflegekräfte kritischer sind, das ist nichts Neues. Das gilt ja in vielen Bereichen. Das liegt auch daran, dass Pflegekräfte natürlich auch wissen, dass sie selbst eine Immunabwehr aufbauen im Laufe ihrer vielen, vielen Jahre, wo sie direkt an der vordersten Front der Behandlung von Patienten stehen. Und aus dem heraus kommt auch eine gewisse Skepsis zu Medikamenten. Das ist aber eine natürliche Skepsis, die mich überhaupt nicht beunruhigt. Wir sehen, dass wenn es dann darum geht, sich wirklich impfen zu lassen, in den Pflegeheimen, in den Spitälern die Impfbereitschaft extrem hoch ist. Die mobilen Dienste haben heute 1.500 Mitarbeiterinnen schicken können. Auch diese 1.500 Impfplätze waren innerhalb von einem Tag ausgebucht. Ich denke, wichtig war es, dass wir in Wien begonnen haben mit der Einrichtung, die die zentrale Kompetenz hat zur Behandlung von Covid-19. Und das Bild von Professor Wenisch aus dem Leiter der Einrichtung ist ja über die halbe Welt gegangen. Und ich glaube, dass es eine wichtige Symbolkraft hat. Und die Mitarbeiter der Pflege und Betreuung in dieser Abteilung haben sich so alle sofort impfen lassen. Und ich glaube, es geht einfach darum, die Unsicherheit, die zu einem Zeitpunkt, wo eben die Zulassung da ist, einfach da sein muss, weil man es eben noch nicht nachlesen kann, was das Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitforschung bei der Entwicklung von Medikamenten ist. Diese Skepsis ist in Ordnung, die ist ja ganz gesund, und das wird sich jetzt radikal ändern. Wir haben jetzt einen zweiten Impfstoff zugelassen. Die Werte von beiden Impfstoffen sind großartig, vor allem wenn es um den Schutz vor einer schweren Erkrankung geht. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass das gesamte Gesundheitspersonal sich in einer sehr, sehr hohen Rate impfen lassen wird.
Abschließend vielleicht noch eine Frage, die sich viele stellen. Jetzt die normalsterblichen Wiener ohne Vorerkrankungen, ohne dass sie zum Schlüsselpersonal gehören. Wann dürfen
also wir zwei zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Wann dürfen wir damit rechnen, dass wir die Impfung bekommen?
Naja. Wir haben eine Vereinbarung mit der Bundesregierung und mit dem Bund, dass wir eine klare Zusage bekommen vom Bund über die garantierten Liefermengen pro Kalenderwoche. Ich habe mich dazu entschieden, das in Wien sehr transparent zu machen für die Bevölkerung. Ich habe das am Dienstag vorgestellt, Sie kennen das. Sie haben auch alle sehr, sehr intensiv darüber berichtet. Wenn wir bei dieser Schlagzahl bleiben, sind wir im Jahr 2022. Also ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung zumindest dann ab dem Februar eine wesentlich höhere Anzahl von Impfdosen für die österreichische Bevölkerung beschaffen wird und beschafft hat. Die Zusagen dazu haben wir noch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir im zweiten Quartal beginnen werden, wirklich in die große Breite zu kommen. Wir haben noch viele spezielle Gruppen vor uns, die wir zunächst impfen werden. Dazu gehören natürlich die über 80-Jährigen, die über 70-Jährigen, die über 60-Jährigen mit Zusatzerkrankungen. Okay. Dazu gehören viele Berufsgruppen an der Front, Schritt für Schritt. Aber ich schätze, im zweiten Quartal sollte so viel Impfstoff da sein, dass wir nicht weitergehen können.
Wir müssen nur langsam zum Schluss kommen.
Schade.
Dann sage ich Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker also mit scharfer Kritik an der Bundesregierung, doch für Schlagzeilen sorgte heute auch die SPÖ, genauer gesagt die burgenländische. Zwei burgenländische Bundesräte wollen nämlich gegen die von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ausgehandelte Lösung beim Reintesten stimmen. An den Mehrheiten im Bundesrat und damit am Inkrafttreten des Gesetzes wird das nichts ändern, aber dass die gewohnt geschlossene SPÖ hier offen gegeneinander stimmt, ist schon bemerkenswert. Mal sehen, ob es demnächst wieder Debatten über die Parteilinie gibt. Mein Tweet des Tages, der kommt heute von Stefan Petzner, denn er spricht eine Sache an, die wirklich gut zu ihm passt. Petzner schreibt auf Twitter: Er habe erst jetzt bemerkt, dass im Lockdown auch Solarien geöffnet haben, denn sie gelten als Gesundheitsdienstleister und haben daher geöffnet. Lieber Stefan, die Dosis macht das Gift, also nicht zu lange reinlegen, denn auch das wird dann ungesund. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Wie die Regierung entscheiden wird, wie es mit dem Lockdown weitergeht, das erfahren Sie natürlich auf kurier.at. Und auch wer morgen der vielleicht wichtigste Politiker Europas wird, Armin Laschet oder Siegfried Merz als neuer CDU-Chef und vielleicht bald deutscher Kanzler. Kurier.at. Rund um die Uhr für Sie geöffnet, auch im Lockdown. Bleiben Sie gesund und haben Sie ein schönes Wochenende, wünscht Ihnen Richard Grasl.